Sie hören nun den Vortrag des britischen Historikers David Irving über Rudolf Hess.
So, meine Damen und Herren, als ich hier das letzte Mal war, in Windhoek vor einem Jahr, da habe ich keine Ahnung gehabt, dass ich sehr bald ein Buch über Rudolf Hess veröffentlichen würde. Ich hatte das Manuskript schon seit langem angefangen. Wir warten, bis die Neuseeländer den Saal verlassen. Wir haben so lange gewartet, jedenfalls bis der Rudolf Hess starb, bis ich das Buch veröffentlichen durfte. Es ist Ihnen sicherlich bekannt, dass bei uns in den englischen Archiven waren einige Akten über Rudolf Hess bis zum nächsten Jahrhundert gesperrt. Die sollten eigentlich von uns Lebendigen heute nicht gelesen werden. Und das war für mich ein Grund zum Misstrauen. Und ich habe mich schon vor einigen Jahren an diese Tatsache herangegeben. Ich wollte feststellen, warum wir das nicht lesen durften. Rudolf Hess ist für mich immer ein Mensch von Geheimnissen gewesen. Er ist im englischen Weltreich geboren, er war in Ägypten geboren, Jahr 1894, in der Nähe von Alexandrien, in einem kleinen Dorf im Vorort von Alexandrien, wo sein Vater ein deutscher Kaufmann war. Er wurde also groß in einem sehr reichen Wohnhaus in Alexandrien, besuchte später eine große Schule, die deutsche Schule in Ägypten, ging dann nach Neuchâtel in der Schweiz, L'École Commerce des Supérieurs, und dann später nach Hamburg, wo er einen kaufmännischen Lehrgang antrat. Dann wurde er Flieger im Ersten Weltkrieg, erst Infanterist, schwer verwundet beim Sturm auf einen rumänischen Gipfel, Juli 1917, ein Lungendurchschuss, wurde dann nach mehreren Monaten Genesung in Dresden, in Sachsen, auch in Siebenbürgen, da wurde er Hauptmann, Flieger, kam aber kaum zum Gefecht, denn ein Monat nach seiner Meldung bei seiner Einheit ging der Krieg zu Ende und er wurde Student in München. In der Universität München gehörte er der Thüle-Gesellschaft an, hat dort verschiedene Abenteuer erlebt, wobei er um Haaresbreite einen Massenmord an den Vorstand der Thüle-Gesellschaft entging, dadurch, dass er spät angekommen ist bei den entsprechenden Sitzungen. Und hat dort in München auch zum ersten Mal Adolf Hitler bei seinen Ansprachen in verschiedenen Bierkellern erlebt, 1919, 1920. Auch in der Universität München hat Rudolf Hess die Bekanntschaft gemacht mit Professor Karl Haushofer, einer der berühmtesten Geopolitiker damals. Der hat seine eigene Schule für Geopolitik ausgebaut innerhalb der Universität München. Rudolf Hess hat versucht, den alten Mann, der ihm beinahe zum Vater geworden ist, hat versucht, ihn für die Partei, für die Hitlerpartei zu gewinnen. Rudolf Hess selber trat die Partei ein mit einer sehr niedrigen Mitgliednummer. Der Professor hat es aber abgelehnt. Der Professor spielt eine Rolle aber im Leben von Rudolf Hess bis zu seinem Tode, Tod von Professor Haushofer, der hat den Selbstmord begangen im März 1946. Der Sohn des Professor Haushofers war ein gewisser Albrecht Haushofer, der sehr bald zum engsten, intimsten Freund von Rudolf Hess wurde. Obwohl eigentlich es eine derartige Freundschaft hätte nicht geben sollen, denn der Professor selber war mit einer Halbjudin verheiratet. Somit wurde der Albrecht Haushofer Vierteljud und Albrecht und Karl Haushofer, die ganze Familie Haushofer, musste dann später von Rudolf Hess als Stellvertreter des Hitlers ständig beschützt werden. Rudolf Hess als Stellvertreter Hitlers hat dann in den 30er Jahren dauernd Schutzbriefe ausgestellt für die Familie Haushofer. Rudolf Hess ging mit Hitler zusammen in die Festung Landsberg 1923, wurde dann 1924 entlassen. 1924 wurde er Privatsekretär Hitlers. Denn er hatte in der Festung Landsberg zusammengesessen mit Hitler und hat kurz geschrieben, Schreibmaschine gemacht, hat meinen Kampf auch in die Schreibmaschine aufgeschrieben. Da diente Hitler damals schon als Privatsekretär. Hitler zahlte ihm 300 Reichsmark im Monat. Die Freundschaft zwischen den beiden Männern, Rudolf Hess damals etwas 5 Jahre jünger als Adolf Hitler, die Freundschaft zwischen den beiden Männern wurde sehr eng und blieb auch eng bis zur Machtergreifung 1933. Rudolf Hess wurde zum ersten Funktionär in der Partei, der Nationalsozialistischen Deutsche Arbeiterpartei. Als Hitler aber an die Macht kam 1933, so stellen wir fest, brauchte Hitler eigentlich die Partei nicht mehr. Ein großer Unterschied, ein Kluft entspannte sich zwischen Hitler und Partei. Er brauchte die Partei nicht mehr. Es ist bezeichnend, dass Hitler das Hauptquartier der Partei, das Hauptquartier der Bewegung in München beließ. Hitler selber begab sich entweder nach Berlin oder auf seinen Landsitz auf dem Obersalzberg in Berchtesgaden. München, Hauptquartier der Bewegung, das war der Sitz von Rudolf Hess. Und immer wenn er den Versuch machte, Hitler zu überzeugen, dass das Hauptquartier der Partei auch nach Berlin übersiedeln müsste, hat Hitler das abgelehnt. Er wollte lieber eine Trennung zwischen Partei und Staat behalten. Er brauchte eigentlich die Partei gar nicht mehr. So wurde Rudolf Hess zunehmend auf die lange Bank geschoben, also kaltgestellt, kann man sagen. In den 30er Jahren hatte Rudolf Hess zunehmend weniger zu tun, obwohl er im April 1933 zum Stellvertreter des Führers amtlich ernannt wurde, im Oktober 1933 auch Reichsminister ohne Portefeuille wurde und auch verschiedene andere Würden und Amtsstellen bekleiden durfte in den späteren Jahren. Als der Krieg ausbrach, war Rudolf Hess also nur eine Scheinfigur. Er hatte ein Amt, er hatte eine Uniform, er hatte eine große Organisation unter sich, hatte aber weniger Befugnisse, hatte ganz wenig Macht und das hat ihn sehr stark verletzt. Wir können einiges über die Person und über das Charakter von Rudolf Hess jetzt sagen, denn in den englischen Akten sind die Briefe, die Rudolf Hess in den 30er Jahren schrieb, an seinen Eltern. Die Eltern waren damals noch in Ägypten wohnhaft, in Alexandrien. Der Vater, die Mutter, die lebten noch in Alexandrien, im Elternhaus. Und Rudolf Hess, inzwischen zum ersten Stellvertreter Adolf Hitlers avanciert, hat laufend mit seinem Vater, mit seiner Mutter korrespondiert. Und unser britischer Geheimdienst hat die Briefe abgefangen und fotografiert. So sind diese Briefe bei uns jetzt in dem englischen Geheimarchiv. Und es ist mir gelungen, Einblick zu nehmen in diesen Briefen. Es ist nicht uninteressant zu lesen, was Hess in diesen Briefen schreibt. Denn man bekommt auf diese Weise einen kleinen Einblick in seinen Charakter als Mensch. Man kann dann die Frage beantworten, ob er ein Parteibonz war, ob er sich an der Partei bereichert hat irgendwie, ob er ein Kriegstreiber war. Also alles, was man heute als einen Grund empfinden würde, dass er sein Leben hinter Gittern verbringen müsste, die 47 Jahre in Spandau und in anderen Gefängnissen absitzen müssten, so wie er dann später gewesen ist. Denn Rudolf Hess saß in Gefangenschaft von 1941 bis zum August dieses Jahres, die letzten 21 Jahre seines Lebens sogar in Einzelhaft. Wer war Rudolf Hess? Das sieht man aus diesen privaten Briefen, die er geschrieben hat an seine Eltern. Ich kann das jetzt nur einigen Stellen vorlesen, aber man bekommt einen Blick von Mann und Frau. Oktober 1935 schreibt er zum Beispiel an seinen Vater in Alexandrien über die Zustände in Ägypten. Wenn nicht die unangenehmen Begleiterscheinungen wären, interessant ist es heutzutage drüben sicher, schreibt Rudolf Hess. Mich würden vor allem die englischen Flotteneinheiten im Hafen brennend interessieren, umso mehr als ich einige der Schiffe in ihrer Rolle in der Skagerrakschlacht kenne, an der zum Beispiel Queen Elizabeth und ihre Schwesterschiffe teilnahmen. Deutschlands Lage wird jetzt, glaube ich, allgemein beneidet, wie überhaupt Neid eine Rolle gespielt hat in die große Krise zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten. Der große Neid zwischen Deutschland, denen es gelungen war, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen und wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung zu bringen nach dem Machtergreifen 1933. Deutschlands Lage wird jetzt, glaube ich, allgemein beneidet. Es hat mit dem ganzen Völkerbundstheater nichts mehr zu tun, steht wartend daneben, ohne Angst haben zu müssen, aus Wehrlosigkeit gegen seinen Willen in Zwistigkeiten hineingezogen zu werden. Heimlich schielen die zum Raufen bereiten Brüder zu ihm herüber als einem recht beachtlichen Bundesgenossen, wenn es bereit wäre zu solch einer Rolle. Man sieht auch, dass er kein Kriegstreiber war, denn er schreibt auch gleich weiter, im Übrigen glaube ich aber nicht, dass es wirklich zum Krieg kommt. Dazu ist der Letzte auf allen Seiten zu sehr in Erinnerung. Schon ein Jahr zuvor, im Juli 1934, hatte Rudolf Hess in einer großen Ansprache in Königsberg das Wort geprägt, dass man es lieber den alten Veteranen, den früheren Soldaten überlassen sollte, die diplomatischen Verhandlungen zwischen Staaten, die Beziehungen miteinander zu betreiben, denn die Soldaten des Ersten Weltkrieges würde es nie wieder erlauben, dass es zu einem neuen Weltkrieg kommen würde. Und Rudolf Hess war selber, als alter Soldat, Infanterist, selber schwer verwundet im Ersten Weltkrieg. Er wollte nie wieder einen Weltkrieg erleben müssen. Vermutlich wird zum Schluss doch irgendein Kuhhandel rauskommen. Größtenteils wohl auf dem Buckel Abyssinions unter der Voraussetzung, dass England und so weiter. Ilse ist die meiste, er ist ein bescheidener Mann. Ein bescheidener Mann, ein Familienvater, das sieht man aus den folgenden Absätzen. Ilse ist die meiste Zeit in Harlaching als Bauherrin. Ihr werdet wohl inzwischen erfahren haben, dass nun der lang gehegte Plan, das Haus zu vergrößern, Wirklichkeit geworden ist. Ich hätte es ja gerne noch länger hinausgeschoben, aber es ist wirklich notwendig. Vor allem brauche ich ein größeres Esszimmer, weil ich ab und zu eine größere Zahl offizieller Gäste zu Tisch einladen muss. Zum Beispiel demnächst die Offiziere der Wehrmacht. Man sieht die Abneigung von Rudolf Hess, dass er ab und zu die höheren Bonzen einladen muss bei ihm, bei seinem Familienkreis. Bei unserem bisherigen Esszimmer wäre das nicht möglich gewesen. Die arme Ilse führt nach den mehr gewordenen Berichten ein Dasein zwischen Arbeitern, Eisenbergern, Schlamassen, Riesenbergern, Schlamassen. Dauernd muss sie sich schützen vor Bäumen und Sträuchern stellen, damit nicht der ganze Garten in das Trümmerfeld einbezogen wird. Über Samstag, Sonntag kommt sie meistens zum Erholen nach Berlin, die umgekehrte Welt. Er hasste es, in Berlin zu sein. Er wollte nicht nach Berlin eigentlich sich begeben, denn da waren die größten Bonzen. Er war am liebsten in München unter den Bergen mit seiner Familie, mit Ilse. Ilse schreibt ihrer Schwiegermutter auch diese Briefe vom englischen Geheimdienst abgefangen, Oktober 37. Liebe Mami, im Übrigen haben wir übermorgen oder übermorgen auch noch einen tollen Besuch. Stellt euch vor, der Herzog von Windsor, eben der Mann, von dem Sie gerade gesprochen haben. Der Herzog von Windsor und seine Gattin kommen. Das soll doch die eleganteste und mondänste Frau des Jahrhunderts sein. Und du kannst ja vorstellen, Mami, wie ungeheuer mondän ich augenblicklich aussehe. Nun, da wäre mir Mussolini lieber gewesen, der sicherlich mehr Verständnis für meinen jetzigen Umfang hat wie die Herzogin von Windsor. Die erwartete gerade ihr erstes Kind, Wolf Rüdiger, der jetzt heute gerade 50 geworden ist. Und einige Tage später der Besuch vorbei, 3. November 1937. Liebe Mami, schreibt die Ilse wieder. Der Besuch des Herzogs von Windsor war außergewöhnlich interessant und vor allem menschlich angenehm und reizend. Ein liebenswerter, charmanter, warmer, kluger Mensch mit wirklichem Herzenstakt und so herzlichen und warmen Zuneigung zu ihrem Mann, was sie auch für uns Fremden nicht den geringsten Hehl macht, dass sie uns allen Herzen in Sturm gewonnen hat. Schade, da haben sich die Engländer nicht nur einen außergewöhnlich klugen König, sondern auch einen prächtigen Menschen als Königin entgehen lassen. Und da hat der Herzog dann erzählt, wie er zum Fall gebracht worden ist, durch die Intrigen des britischen Foreign Office, des Auswärtigen Amtes bei uns. Das Auswärtige Amt in England ist ja immer franco-freundlich gewesen, also französisch-freundlich und deutschen-feindlich gewesen. Zum Teil undurchschaubaren Intriger, sagt der Herzog, haben ihn zu Fall gebracht. Nicht zuletzt seine gesunde soziale, sowie auch seine sehr deutsch-freundliche Einstellung. Das sind dem Herzog zum Verhängnis geworden. Wir haben uns so blendend unterhalten, dass wir am Ende als Einzigen redeten, der ganze Tisch hörte zu und wir vergaßen, die Tafel aufzuheben. Görings, da schreibt sie weiter, also Kaffeeklatsch aus Berlin, Görings, Sie wussten übrigens vielleicht, meine Damen und Herren, dass der Vater von Hermann Göring hier Ministerresident in Windhoek war, also um die Jahrhundertwende. Görings, die nämlich auch ein Baby bekommen, wünschen sich nur ein Mädel. Goebbels möchte, dass sein Sohn Politiker wird. Ich wünsche mir wohl einen Buben, aber sicherlich keinen Politiker. Da hat sie absolut recht gehabt, wenn man die Charakterschweine in Pretoria und auch in Bonn sieht, da muss man nur sagen, sie hat absolut recht, einen Politiker haben zu wollen. Erstens, schreibt die Ilse Hess weiter, erstens ist es selten oder nie, dass Vater und Sohn auf dem gleichen Gebiet etwas leisten. Und dann steht das Kind auch immer im Schatten des Vaters. Wenn man vergegenwärtigt, wie der arme Wolf Rüdiger Hess, der dann wenige Tage später geborene Sohn, Wolf Rüdiger Hess, 50 Jahre lang im Schatten seines Vaters gestanden hat, schließlich wegen der Freilassung seines Vaters gekämpft hat. Übrigens leiden wir nicht an größten Wahnsinn. Mami, wir haben nicht mehr Autos, als hier einen für sich kennt, ja nicht einmal irgendwelchen neuen. Sehr zum Ärger von Rudi war der Stabsleiter Bormann, Martin Bormann, der berüchtigte, allerdings 10 Wagen und lauter neue hat. Ich habe Rudi getröstet. Solche Briefe, da bekommt man einen Eindruck, einen Eindruck von der Persönlichkeit von Rudolf Hess, von seiner Bescheidenheit. Also nicht wie der normale Nazi-Bonze, so wie wir heute einen Begriff davon haben, aus dem Fernsehen, aus dem Hollywood. Ein ganz normaler Mann, der liebenswürdig war, aus dem ganzen Reich damals schon Briefe bekommen hat, hat einmal 1937 sich selber in einer Ansprache bezeichnet als die Klagemauer der Bewegung. Aus ganz Deutschland, da haben sich die Leute bei ihm gemeldet, die irgendetwas an Beschwerden hatten gegen die Regierung. Und er hat sich immer dafür eingesetzt. Hat sich dafür eingesetzt, dass der ehemalige Reichskanzler Heinrich Brüning Deutschland verlassen könnte, ungeschoren, dass nichts ihm passiert, nachdem die Partei ihn auch ermorden wollte während des Röhrenputsches. Rudolf Hess hat diesen Mann geschützt und ihm das Leben gerettet. Und hat auch das Leben gerettet von unzähligen anderen Menschen, darunter auch sehr viele Juden. Wer weiß zum Beispiel heute, dass in der Reichskristallnacht, 10. November 1938, in der Reichskristallnacht Rudolf Hess es war, dessen Dienststelle in dieser Nacht eine Anordnung erteilte, fernschriftlich und auch als Telefonmeldung an sämtliche Gauleitungen, die Anordnung Nummer 172-38 sofort auf den Tisch, Reichskristallnacht, die erste furchtbare Ausschreitung gegen die Juden in Deutschland damals, da hat Rudolf Hess die Anordnungen erteilt, auf ausdrücklichen Befehl, alle höchste Stelle dürfen auf gar keinen Fall unter gar keinen Umständen Ausschreitungen gegen Juden oder jüdisches Eigentum erfolgen. Noch in der gleichen Nacht, ein letzter verzweifelter Versuch, diesen Unsinn Einhalt zu gebieten. Rudolf Hess, seine Unterschrift, sein Dienststeller, sein Papier. Ich habe es veröffentlicht, mein Buch Hitler wegen zum Krieg. Kein einziger deutscher Akademiker hat sich bereit gefunden, das Dokument zu veröffentlichen. Ist das nicht eine Affenschande, so wie sich die deutschen Historiker heute jetzt benehmen in der eigenen Bundesrepublik? Die haben eine Mordsangst, solche Dokumente zu veröffentlichen, weil sie nicht den heutigen Nuancen entsprechen. Hier ist noch ein Dokument, ein Brief von Rudolf Hess an seinen Vater. Nein, ein Brief von Rudolf Hess an seine Mutter, 15. Januar 1938. In Nürnberg wurden wir später weisgemacht, dass Rudolf Hess irgendwie an den Konferenztischen bei sämtlichen wichtigen politischen und strategischen Besprechungen teilgenommen hat. Ich als Historiker kann Ihnen sagen, das stimmt kein Wort. Wir haben die ganzen Protokolle jetzt. Wir wissen ja von den ganzen führenden Hitlerbesprechungen, den Gipfelbesprechungen, wo Hitler da alles entschieden hat. 5. November 1937, 23. Mai 1938, 15. August 1938, 22. August 1939, November 1939 und so weiter. Die ganzen Besprechungsprotokolle, die haben wir alle. Da ist Rudolf Hess nicht ein einziges Mal anwesend gewesen. Wir, die Alliierten, haben damals in Nürnberg das auch einigermaßen zugeben müssen. Denn bei unserer Anklage gegen Rudolf Hess, da hat der englische Hauptankläger Mervyn Griffiths nur die Behauptung aufstellen können, ja, selbstverständlich, der Rudolf Hess, er war ein derart intimer Freund des Führers Adolf Hitler, er muss von den ganzen Machenschaften und strategischen Planungen gewusst haben. Das war der einzige Beweis, was man gegen Hess bringen konnte. Ein Freund von Hitler, er muss also alles gewusst haben. Hier ist ein Brief von Hess an seine Mutter, 15. Januar 1938, also genau in der Zeit, wo wir jetzt wissen, Hitler den Anschluss vorbereitete, mit Österreich alles im Schilde führte. Und hier schildert Rudolf Hess das Leben mit Hitler zusammen aus seinen eigenen Augen. Wiederum ein Brief vom britischen Geheimdienst damals abgefangen, fotografiert und somit in unseren englischen Akten. Liebe Mutter, wir haben übrigens die Taufe so weit verschoben, dass ihr teilnehmen könnt. Am 23. wird der Führer übrigens zum ersten Mal sein Patenkind besichtigen. Er will einen Abend bei uns verbringen. Ich fahre morgen Abend nach Berlin hinauf. Das erste Mal bin ich damit seit Weihnachten wieder oben. Ich konnte glücklicherweise 4 Wochen lang das Berliner Pflaster meiden. Dafür war ich zweimal ein paar Tage auf dem Obersalzberg beim Führer. Da es wundervollen Schnee hatte, konnte ich sogar 2 Skitouren machen. Es kommt das Bild des Privatlebens Hitlers, Januar 38. An seinen Ruhetagen, dort pflegt der Führer, wie sonst, bis spät in die Nacht auf zu sein. Es wird regelmäßig ein Film aufgeführt, anschließend unterhält er sich, wenn ich dort bin, meist über Marinefragen. Dann liest er noch so, dass es wohl gegen morgen ist, bis er zum Schlafen kommt. Wenigstens lässt er sich dann dafür erst im Allgemeinen zwischen 13 und 14 Uhr wecken, im Gegensatz zu Berlin. Nach dem gemeinsamen Mittagessen macht er mit seinen Gästen ziemlich regelmäßig einen Spaziergang von etwa einer halben bis dreiviertel Stunde bis zu einem Teepavillon, der letztes Jahr entstanden ist und an einer Stelle liegt, die einen prachtvollen Blick nach Salzburg hinbietet. Ich glaube, das Teepavillon ist noch da, sogenannte Kehlsteinhaus. Als ich in Berchtesgaden vor einem Jahr war, da ist mir aufgefallen, dass jetzt aus der ganzen Welt die Touristen Omnibusse sich dort einfinden. Auf dem Anhieb, da kommen alle Omnibusse zu sehen, wo Hitler gelebt hat. Ist das nicht interessant? Kein Mensch wird sich dorthin begeben, zu sehen, wo der Herr von Weizsäcker gelebt hat. Das ist alles geschlossen. Da er aus Stein gebaut und gut heizbar, kann man auch im Winter in ihm sitzen. An dem großen Kaminfeuer ist es dann besonders gemütlich in dem großen runden Tisch herum. Fast immer ist Hoffmann mit seiner Frau da, der Heinrich Hoffmann, der Fotograf, der mit seinem Humor etwa die Rolle eines Hofnarren spielt, und zwar im guten Sinne, denn die Hofnarren waren meistens recht geistreich, und Hoffmann ist für die Ablenkung und Erheiterung des Führers mit seinem Witz unersetzlich. Es kommen oft Eva Braun und deren Schwester, manchmal Dr. Morell mit Frau, Professor Sperr mit Frau. Sperr ist meist zugegen im Hinblick auf die geplanten Neubauten. Sperr hat übrigens auch Memoiren geschrieben, angeblich. Die Memoiren, die veröffentlicht worden sind, die können man gleich auf einen Scheiterhaufen werfen. Die stammen nicht von Herrn Sperr, die stammen von drei Herren, beziehungsweise zwei Herren und eine Dame. Ich kenne die drei, der Joachim Fest, Wolfjob Siedler und Annette Etienne. Die drei haben die Sperr-Memoiren zusammen gebastelt, wie Herr Sperr mir selber sagte. Er hat keine Zeile davon geschrieben. Sie sind also als Quelle vollkommen nutzlos, werden aber trotzdem empfohlen von den Akademikern als historische Quelle. Herr Sperr hat mir einmal gesagt, Sie haben einmal, als er aus Spandau entlassen worden ist, einen ganzen Nachmittag lang aus seinen Memoiren vorgelesen. Und das ist kein Vergleich zwischen dem, was er damals geschrieben hat in Nürnberg, in Spandau, und was er dann unter seinem Namen hat erscheinen lassen. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe ihn dann vor vielleicht 4 oder 5 Jahren in Frankfurt bei der Buchmesse, beim Abendessen, da saß neben mir. Ich sage, Herr Sperr, wann werden Sie die wirklichen Sperr-Memoiren veröffentlichen? Das, was Sie mir damals gezeigt haben. Und Sperr sagt, ja, das könnte ich nie machen. Nicht einmal schon die Kapitelunterschriften würden den heutigen Nuancen nicht entsprechen. Das wird nie veröffentlicht werden. Nach 1 oder 1,5 stündigen Aufenthalt geht es dann zu Fuß etwa 10 Minuten weiter, wo eine Reihe von Geländewagen stehen, mit denen dann wieder hinabgefahren wird. Gegen Abend des gemeinsamen Abendessen und die Zeit bis dahin fühlt der Führer vielfach aus durch Beschäftigung mit den Plänen für den Ausbau Berlins, Münchens, Hamburgs, Nürnbergs. Auf einem großen Tisch in einer riesigen Wohnhalle liegen die Pläne von besonderen Lampen beleuchtet. So hat Hess seinen Führer gesehen, als Mann des Aufbaus, als Konstrukteur, als Mann der Zukunft. Und so war er auch. Winston Churchill, the great destroyer, hat alles vernichtet. Er hat nichts Positives, Konstruktives hinterlassen. Adolf Hitler, das muss man auch ihm zugute schreiben, hat auch in ganz Europa einiges Konstruktives hinterlassen. Er hat in Saarbrücken ein Konzertgebäude hinterlassen, hat Haus der Kunst in München hinterlassen, hat Autobahnen eingeleitet in Deutschland. Also vieles hat er geschaffen. Winston Churchill, der große Vernichter. Das muss man, solche Kleinigkeiten muss man immer vor Augen behalten. Mit Reißzeugen linear bringt er dann und da und dort Nachkorrekturen an, wo die Entwürfe vorliegen, die nach seinen Angaben entstanden sind. Viele Gebauten entwirft er ganz selbst und lässt sie dann nur ins Reine zeichnen. An Großzügigkeit fällt es von vornherein nicht. So wird die neue Querstraße durch Berlin, an der die neuen Ministerien ihren Platz finden, 150 Meter breit werden. So schreibt er dann einige Seiten lang weiter. Und dann kommt es dann zu einem kleinen Blick von Hitler unter seinen Menschen, unter seinen Wählern. Dass am Obersalzberg ein großes, des Reichsoberhauptes würdiges Gebiet allmählich erworben und von den übrigen Völkern geschlossen würde, werdet ihr ja wohl wissen. Es ist ein wahrer Segen, dass der Führer nun die Möglichkeit hat, spazieren zu gehen, ohne dauernd einen Schwanz von Menschen hinter sich zu haben, die Unterschriften wollen oder überall auf Gruppen zu stoßen, die auf ihn warten, um ihn zu sehen, dass er sich vor das Gesetz zwischen Menschenspalieren bewegt. Dabei sind die Tausende von Besuchern, die oft im Sommer auf dem Obersalzberg pilgern, doch in der Lage, den Führer zu sehen, weil einmal am Tage zur festgesetzten Stunde die Menschen vor ihm vorbei defilieren dürfen. Das ist jedes Mal wieder ein ergreifender Anblick. Einmal am Tage, man stellt sich das vor, ob heute irgendein Staatsoberhaupt, ein Herr Weizsäcker oder Mrs. Thatcher oder Präsident Reagan, einmal am Tage zur festgesetzten Stunde sich seinem Volk stellen kann, dass das Volk vorbei defilieren dürfte. Ausgeschlossen. Die könnten das höchstens hinter Panteglas und Stacheldraht machen. Das ist der große Unterschied. Heute, das ist das große Problem, wollen die Deutschen in der Bundesrepublik das alles anders gewusst haben. Die haben alle Hitler durchschaut als Tyrannen und größte Verbrecher aller Zeiten. Damals war er da derart beliebt, dass er im Jahre Januar 1938 sich frei bewegen konnte, ohne Schutz, ohne Panzerwagen, ohne Panzerglas, ohne Stacheldraht. Einfach einmal am Tage zur festgesetzten Stunde dort bleiben. Das ist das große Problem, denn man will das nicht mehr so wahrhaben. Der Nietzsche war es, glaube ich, der Philosoph, der einmal es sagte, so etwa wie mein Gedächtnis sagt, es war so, mein Gewissen sagt, es hätte eigentlich nicht so sein sollen. Allmählich gibt mein Gedächtnis dem Gewissen nach. Und so ist es mit den Historikern. Es wird alles geändert. Es wird alles geändert. Das ist das, was nicht einmal den Göttern erlaubt wird. Das einmal Geschehene zu ändern, das wird von den Historikern am laufenden Band praktiziert. Das einmal Geschehene wird geändert. So sehen Sie aus den Briefen der damaligen Zeit. Und meine Damen und Herren, Briefe sind viel wichtiger als Tagebücher. Denn ein einmal abgeschicktes Brief kann man nicht mehr ändern. Ein Tagebuch kann man immer ändern. Man kann ein Blatt ausreißen oder neu schreiben. Der Graf Ciano, der italienische Außenminister, hat seine eigenen Tagebücher ein Jahr lang später revidiert und geändert. Aber ein Brief, einmal abgeschickt, ist weg. Das sind die primären Quellen der Geschichtsschreibung. Das war die Geschichte damals. Das war Rudolf Hess 1938. Der Krieg brach aus. Er war sehr traurig darüber, denn er war ein großer Fan der Engländer. Große Bewunderer des britischen Weltreichs, war ja selber dort in Ägypten geboren. Er hat alles unternommen, um den Krieg zwischen England und Deutschland zu verhindern. Als ihm das misslang, dann hat er dann Hitler ständig bombardiert mit der Frage, mein Führer, wie stehen Sie zu England? Angefangen im Frühjahr 1940, dann wiederum im Juni 1940. Und dann, als später die Bombardierung Englands anfing, dann hat er die Frage wiederum gestellt. Das war ja diese Monatswende August, September 1940. Die Engländer haben als erster Berlin bombardiert, am 26. August 1940. Wir haben mehrere Berliner getötet. Mehrmals haben wir Berlin angegriffen und am 4. September 1940 ließ Adolf Hitler schließlich Rudolf Hess zu sich kommen und sagte ihm, Herr Hess, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Ihren Freunden in England, mit diesen Hintermännern in England, von denen Sie da faseln. Wir wissen das, denn Herr Hess hat gleich daraufhin ein Denkschrift angefertigt und das ist in den Papieren von dem Professor Haushofer. Die Haushofer-Papieren waren lange Jahre in den Vereinigten Staaten, an diesen Aktenbergen, sind aber jetzt vor einigen Jahren wieder nach Koblenz zurückgegeben worden. Und dort hat Herr Hess in diese Denkschrift festgestellt, dass Hitler ihm diesen Auftrag gegeben hat. Das, was Herr Hess unternimmt in diesen Tagen ist, er schreibt einen Brief oder er lässt einen Brief entwerfen, nicht von ihm selber, sondern von dem jungen Albrecht Haushofer. Ein Brief von Albrecht Haushofer an einem ihm bekannten persönlichen Freund, dem Herzog von Hamilton in Schottland. Der Herzog, intim befreundet wiederum mit dem König von England. Auf diese Weise, glaubt Rudolf Hess, kann er das Friedenswille Deutschlands, also das Friedensangebot Deutschlands, sofort über den Herzog von Hamilton an den König von England, an Winston Churchill vorbei, herankommen lassen. Ein Brief wird entworfen, am 19. September 1940 und am 23. September 1940 geht der Brief auch tatsächlich ab über Lissabon an den Herzog von Hamilton mit Unterschrift A. Albrecht Haushofer. Der Herzog weiß sofort, von wem der Brief schreibt, aber der Herzog bekommt den Brief erst Monate später, denn der Brief landet in den Händen des britischen Geheimdienstes. Wenn Sie mein Buch über Rudolf Hess jetzt bekommen haben, da werden Sie sehen, aus der englischen Postzensur, wie dieser Brief dann zunächst bei der Postzensur landet, und dann beim britischen Geheimdienst. Und der britische Geheimdienst hat dann den Befehl gegeben, dass ein Geheimdienstspiel einzuleiten ist. Man will versuchen festzustellen, wer hinter Albrecht Haushofer steht. Man weiß nicht, ob das Rudolf Hess ist oder irgendein anderer. Und der Geheimdienstspiel wird dann in die Länge derart gezogen, dass schließlich im Mai 1941, fasst Rudolf Hess den Entschluss, nicht mehr länger zu warten, sondern sich selber nach Schottland zu begeben. Er hat den ersten Versuch schon gemacht im Januar 1941 und dann wiederum in April, wiederum im Mai 1941, nachdem er sich noch zum letzten Mal vergewissert hat bei Adolf Hitler, dass es noch aktuell ist. Und zwar in folgender Weise. Am 4. Mai 1941 hat Adolf Hitler eine große Rede vor dem Deutschen Reichstag gehalten und im Anschluss daran kommt Rudolf Hess auf ihn zu und sagt, noch einmal, mein Führer, denken Sie so über England, wie Sie mir es immer gesagt haben. Und da antwortet Hitler, Herr Hess, wenn die Engländer nur wüssten, wie wenig ich von ihnen will. Hitler hat nicht erfahren von Hess in diesem Augenblick, dass Hess tatsächlich die Absicht jetzt im Schilde führt, sich nach Schottland zu begeben. Hess begibt sich sofort nach Augsburg, wo sein Messerschmitt 110 wartet. Ein besonders in seinem Auftrag umgebaute Maschine, normalerweise ein zweisitziger Maschine. Fallschirmabsprung seines Lebens in Mitternacht, in der mitternachtlichen Stunde, springt aus seinem Flugzeug und landet nur 2 Flugminuten entfernt von dem Herzog von Hamilton. Eine ungeheure Leistung, das muss man schon sagen. Eine ungeheure Leistung, dass ein Mann in diesem Alter überhaupt lebendig am Boden ankommt mit dem Fallschirm, beim ersten Fallschirmabsprung seines Lebens bei totaler Dunkelheit und landet 2 Flugminuten nur von dem Herzog von Hamilton entfernt. Und wenige Stunden später ist er zusammen mit dem Herzog unter 4 Augen zusammen in einem Gebäude in Glasgow. Es ist ihm also gelungen. Der Herzog vergewisse sich, das ist tatsächlich der Rudolf Hess. Hess sagt, erkennen Sie mich, ich bin Rudolf Hess. Wir kennen uns schon seit 36, da haben wir uns in Berlin getroffen. Ich habe ein Friedensangebot mitgebracht, ich muss unbedingt mit dem König sprechen. Der Herzog von Hamilton ruft an beim Auswärtigen Amt. Der Herzog ist inzwischen Fliegeroberst bei der britischen Luftwaffe, ausgerechnet an diesem Punkt gewesen, das war sein Abwehrkreis, sein Verteidigungskreis. Er ruft beim Auswärtigen Amt an, er geht also den Dienstweg. Ruft beim Auswärtigen Amt an, es ist aber ein Sonntag, 11. Mai 1941. Der Außenminister hat sich nach Südengland begeben und sitzt in seinem Garten. Der stellvertretende Außenminister, der Unterstaatssekretär, beschäftigt sich auch mit seinem sonntäglichen Garten und niemand möchte sich erreichen lassen. Der Herzog besteht darauf, ich muss unbedingt mit dem Staatssekretär sprechen, mit Sir Alexander Cadogan. Der Sir Cadogan lässt sich leugnen. Der Cadogan will nicht zum Telefon kommen, der Herzog besteht nochmals darauf, er bleibt an der Leitung hängen, da kommt eine fremde Stimme in die Leitung, kommt eine fremde Stimme und sagt, hören Sie, hier ist der Privatsekretär von der Prime Minister, Mr. Winston Churchill. Ich habe Befehl zu erteilen, Sie haben sich sofort nach London zu begeben, der Herzog. Sie haben sich sofort nach London zu begeben, und zwar nicht zum Londoner Flughafen, sondern zum Luftwaffenflughafen, zum Fliegerhorst Northolt, etwa 20 Meilen westlich von der Stadtmitte von London. Dort werden Sie persönlich vom Wagen des Ministerpräsidenten abgeholt. Winston Churchill sagt am nächsten Tag zu Anthony Eden, der Außenminister, es ist mir gelungen, den Herzog abzufangen. To intercept him. Er wusste ganz genau, was er damit meinte. Abzufangen, bevor der Herzog sich zu Buckingham Palace begeben hat mit den Einzelheiten des Friedensangebotes. Wohlgemerkt, bei uns im englischen königlichen Archiv sind die ganzen Briefe, die Winston Churchill mit dem König von England wöchentlich ausgewechselt hat. Das ist ein Teil unserer Verfassung. Der erste Minister muss jede Woche einen Brief an den König schreiben, zu berichten über seinen Haushalt sozusagen, über den Werdegang des Staates. Ich durfte keine Einsicht in diesen Akten nehmen, weder für meine Churchill-Biografie noch für mein Festbuch. Man hat Angst, dass ich da irgendetwas feststelle. Und zwar das, was man feststellen wird, ist, wie Winston Churchill einmal alles dem König vorgegaukelt hat und zum Zweiten wiederum alles dem König gegenüber verheimlicht hat. Er hat dem König gegenüber verheimlicht, was Rudolf Hess mit sich gebracht hat, nämlich ein Friedensangebot. Er hat Hess nach London bringen lassen, in leicht verwundeten Zustand, und die nächsten 10 Tage einsperren lassen im sagenhaften Tower of London. Er hat ihn einsperren lassen, bis ein Sonderlager bereitgestellt wurde, ein Sonderlager in einem Landhaus südlich von London. Es war ein Landhaus mit dem Namen Midgett Place. Aber das Landhaus führte fortan die Bezeichnung Sonderlager Z. Denn Rudolf Hess wurde fortan als Gefangener Z bezeichnet. Er geht in den ganzen Dokumenten der Zeit als Gefangener Z. Rudolf Hess sollte verhört werden, ausgequetscht werden, bis er sich nicht mehr seines eigenen Namens erinnern könnte. Rudolf Hess, so lautete der Befehl von Winston Churchill, sollte verhört werden mit sämtlichen Mitteln. Das heißt also, wir haben angewendet gegen Rudolf Hess in den nächsten 12 Monaten vorerst, da haben wir psychiatrische Foltermethoden angewendet. Wir haben ihn isoliert, wir haben ihn ferngehalten von sämtlichen menschlichen Begleitung. Wir haben ihm Zeitungen und Rundfunk verweigert. Er durfte keine Nachricht von der Außenwelt erhalten. Er wurde in Einzelhaft gehalten. Er wurde Tag und Nacht den furchtbarsten Geräusche ausgesetzt. Er wurde in diesem Sonderlager Z gehalten, in jedem Zimmer mit Versteckmikrofonen, wo seine Gespräche abgehört werden könnten, auf Danten Platten aufgenommen werden. Ihm wurden 3 Begleiter beigegeben. Die 3 Begleiter waren angeblich englische Offiziere, die waren tatsächlich deutsche Emigranten, ich kenne die ganzen Namen. Und ihm wurde auch ein Geheimdienstarzt beigegeben, ein deutscher Emigrant aus Pernau, Estonien, damals geboren, ein Herr Dr. Dix. Und der Dr. Dix war der Geheimdienst-Chefpsychiater mit dem Auftrag, mit sämtlichen Mitteln die Geheimnisse des Zweiten Mannes des Deutschen Reiches herauszupressen. Und Dix hat nichts unversucht gelassen, einschließlich Wahrheitsnarkosen, Truth Drugs, Sodium Pentothal, mit dem Ergebnis, dass nach 5 Jahren Rudolf Hess total krank geworden ist. Ich weiß das, meine Damen und Herren, denn es ist mir gelungen, im Mai letzten Jahres durch Zufall in den Vereinigten Staaten die ganzen Tagebücher der englischen Geheimdienstärzte zu finden. 2000 Blatt handschriftlichen Aufzeichnungen der Ärzte, die Rudolf Hess Tag und Tag, Nacht und Nacht, 24 Stunden rund um die Uhr zu bewachen hätten. Und dann ist es mir auch gelungen, dem Kommandanten das Privattagebuch des Kommandanten der Sonderlage Z zu finden. Und alles habe ich zusammengetragen in meinem Buch Rudolf Hess, die verschollenen Jahre, Rudolf Hess, The Missing Years. Das erscheint am 23. dieses Monats in England beim Verlag Macmillan. Da hat der gute Harold Macmillan kein Wort mehr zu reden gehabt. Das Buch erscheint also doch am 23. dieses Monats. Ich habe einige Bücher mitgebracht von diesen nach Südafrika. Die sind leider jetzt alle schon verkauft bei den früheren Vorträgen. Wir wissen also, was ihm zugefügt worden ist in den 5 Jahren, wo Rudolf Hess sich in englische Gefangenschaft begeben hat. Hier sind die Aufzeichnungen. Da sehen Sie, wie minutiös, Stunde für Stunde, alles niedergeschrieben wurde, was Rudolf Hess getan oder gesagt hat. 4. Februar 1945 zum Beispiel, sein zweiter Selbstmordversuch. Da nimmt er ein Messer und versucht sich selber ins Herz zu töten, auf diese Weise. Ein erster Selbstmordversuch schon 2 Wochen nach seiner Gefangennahme im Sonderlager Z, als er merkt, beim ersten Besuch des britischen Kabinettministers Lord Simon, des Lord Kanzlers, ich habe ihn ja früher erwähnt beim ersten Vortrag, das war der Mann, der sich hat bestechen lassen von Sir Henry Strakosch. Ja, Sir John Simon hat den Besuch gemacht bei Rudolf Hess am 9. Juni 1941, wiederum nur mit dem Auftrag zu versuchen, Geheimnisse aus diesem Mann herauszuquetschen. Bei dieser Begegnung hat Rudolf Hess dann gesagt, wir haben das ganze Wortlautprotokoll, das ganze Tonbandprotokoll von dieser Unterhaltung. Als Simon ihn fragte, weshalb sind Sie dann eigentlich gekommen? Da antwortete Rudolf Hess, ich habe den Entschluss gefasst im Sommer letzten Jahres, noch bevor der Luftkrieg gegen England anfing. Mir schwebte vor den Augen Nacht für Nacht ein furchtbares Bild, ein Bild von endlosen Reihen von Kindersärgen mit dahinterstehenden weinenden Müttern. Oder wiederum von schier unübersehbaren Reihen von Särgen mit den Müttern, mit dahinterstehenden Kindern, die auch weinten. So hat sich Rudolf Hess geäußert in diesem Gespräch mit Sir John Simon, mit dem britischen Lord Kanzler. Man kann beinahe weinen, wenn man das liest. So ehrlich und aufrichtig und anständig war der Mann, den wir Engländer eingesperrt haben bis zum Ende seines Lebens. Er ist dann geblieben in der englischen Gefangenschaft, trotz 2 Selbstmordversuche, denn er hat sofort dann nach dem Besuch von Lord Simon erkannt, dass das alles nur eine Finte war, eine Methode zu versuchen, die Geheimnisse aus ihm herauszupressen. Da ist er dann vom 2. Stockwerk runtergesprungen, auf seinen Kopf gelandet, hat die Hüfte gebrochen, musste die nächsten 6 Monate dann im Bett bleiben, furchtbar gelitten, und er schrieb in seinen Aufzeichnungen, ich habe den Entschluss gefasst, ich musste mich töten, denn ich konnte es nicht leiden, könnte es nicht dulden, dass aus mir irgendwelche Staatsgeheimnisse des Dritten Reiches herausgepresst würden mit irgendwelchen Methoden, die die Engländer wohl anwenden würden. Und im Februar hat er dann den Versuch gemacht, sich dann selber zu erstechen. Er kam nach Nürnberg. In Nürnberg hat er dann ganz tapfer seine Rolle gespielt, zu Ende. Da hat er dann auch ein Geständnis abgelegt am letzten Tag in seinem Schlusswort, wo er sagte, er hat als einziger die Ehre gehabt, einen Mann zu dienen, und in diesem Augenblick denkt er gar nicht daran, diesen Mann, er meint damit wahrscheinlich Adolf Hitler, irgendwie zu verleugnen. Und die Rache der Engländer ist, der Mann wird dann doch abgeurteilt. Er würde in sämtlichen Punkten freigesprochen, bis auf einen Punkt. Man hat ihn nicht für schuldig gefunden wegen Menschlichkeitsverbrechen, das konnte man auch nicht, denn er ist ja 1941 abgeflogen. Die ganzen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind ja erst später, hinter seinem Rücken, also nach seinem Weggang in Deutschland, passiert. Man hat ihn dann aber in Nürnberg wegen seiner Mitarbeit bei der Vorbereitung eines Angriffskrieges zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Ist das nicht die größte Ironie, die größte Heuchelei überhaupt, dass der Mann, der nach England geflogen ist mit dem Friedensangebot, in einem letzten Versuch, ein Blutvergießen zu verhindern, ausgerechnet wegen seiner Mitarbeit an einem Angriffskrieg, wegen ein Friedensverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden, zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden ist? Ich habe ja gesagt, meine Damen und Herren, und schäme mich nicht, das zu sagen, ich habe in ganz Europa bei Vorträgen über Rudolf Hess gesagt, dass wenn ein einziger Mann in diesem Jahrhundert den Friedensnobelpreis verdient hat, so ist es Rudolf Hess gewesen. Das ist der einzige Mann. Das ist der einzige Mann, der in seinem ganzen Leben etwas wegen des Friedens unternommen hat, und zwar mitten in dem Zweiten Weltkrieg unter Risiko der Aufopferung seines eigenen Lebens. Und die Belohnung dafür war, dass wir ihn lebenslänglich eingesperrt haben. Winston Churchill in seinen Memoiren, in seiner großen sechsbändigen Kriegsgeschichte, hat als Leitsatz auf der ersten Titelseite diese Wörter formuliert. Er sagt, im War Resolution, im Kriege die Entschlossenheit, in der Niederlage der Trotz oder die Widerspenstigkeit, im Sieger der Edelmut, im Frieden das Wohlwollen. Da müssen wir fragen, wo ist das Wohlwollen oder der Edelmut geblieben, in dem Fall Rudolf Hess. Er blieb in der Gefangenschaft, zunächst in Nürnberg, dann ab Juli 1947 nach Spandau übersiedelt. Dort blieb er, dort sah er in 1966, wie die letzten Mitgefangenen Albert Speer und Baldur von Scherach ausgelassen wurden. Er hatte schon früher gesehen, wie andere Mitinhaftierten wegen ihrer Gesundheit frei vorzeitig entlassen wurden. Und er blieb fortan 1966 bis zum August dieses Jahres als Einzelner in Einzelhaft. Er durfte nur einmal im Monat eine halbe Stunde lang seinen Sohn empfangen. Er hat schon die letzten 10 Jahre seine Frau nicht mehr gesehen. Er ist schon sowieso halb blind gewesen, ein alter, greiser Mann. Und starb unter den merkwürdigsten Umständen am 17. August dieses Jahres im hohen Alter von 93 Jahren. Es hat einiges Aufsehen erregt, aber wenn man vergegenwärtigt, sagen wir Mandela und Hess. Mandela, der jetzt ja, sagen wir, 20 Jahre im Gefängnis gesessen hat und die ganze Welt regt sich über ihn auf. Und das ist ein Mann, der ein abgeurteilter Mörder und Terrorist gewesen ist, der die geplant hat, 240.000 Minen und Handgranaten anzufertigen, die unzähligen Tausenden von schwarzen und weißen Mitbürgern getötet hätten. Und der Mann sitzt zu Recht meines Erachtens in lebenslänglichem Gefängnis und wird hoffentlich auch eines Tages in der weiten Zukunft möglichst weit auch freigelassen werden. Aber die ganze Welt regte sich über ihn auf, 20 Jahre lang, weil er 20 Jahre lang gesessen hat. Aber Rudolf Hess saß 47 Jahre lang und blieb da auch mit einer eisernen Konsequenz, die sich nur verstehen lässt, wenn man sein Vaterlandsliebe versteht. Vaterlandsliebe und Patriotismus bei Rudolf Hess haben ihn dazu getrieben, dass er dort ausgeharrt hat bis zum letzten Ende. Er hat geweigert, irgendein Geständnis abzugeben, zu beichten irgendwie, sondern er blieb eigentlich da als Deutscher, denn er betrachtete sich als repräsentativ für die deutsche Sache. Und er wusste auch, dass die Augen der ganzen Welt allmählich sich auf diesen alten Mann als Brennpunkt sozusagen richteten. Mit ihm, mit Rudolf Hess, mit seinem Ableben und Abgang wurden irgendwie die Geschichte des Zweiten Weltkrieges getilgt werden. Und er blieb da und tat uns den Gefallen, nicht zu sterben. Wir haben wahrscheinlich erwartet, er würde schon wahrscheinlich vor 20 Jahren sterben. Er war ja sowieso schwer krank. Ich kenne die ganzen medizinischen Unterlagen über diesen Mann. Da steht in diesen handschriftlichen Aufzeichnungen, der Mann ist schwer, schwer krank gewesen. Und er tat uns den Gefallen nicht und blieb bis zum 93. Lebensjahr da. Und ich glaube, er wäre auch da bis zum 100. Lebensjahr geblieben, wenn nicht dieser merkwürdige Tod eingetreten wäre. Und ich sage, es war doch ein merkwürdiger Tod. Ein 93-jähriger, alter, halbblinder Greiser kann sich nicht erwürgen. Das ist klar. Das ist absolut klar. Und sowieso, wenn wir erfahren, bei irgendeinem Fall von der Polizei und von den amtlichen Behörden, an 6 aufeinanderfolgenden Tagen, 6 verschiedene Versionen eines Todes. Einmal natürlich, dann unnatürlich, dann draußen, dann drinnen, dann mit Schnur, dann am Fenster aufgehängt und so weiter und so weiter. Dann war plötzlich ein Abschiedsbrief vorhanden. Wohlweislich wurde es uns nicht gezeigt, keine Fotokopie gezeigt, nur einige Bruchstücke aus dem Inhalt gegeben. Ich kenne aus den ganzen Akten über Rudolf Hess, die ich zusammengefunden habe in den englischen Archiven, aus den Schweizer Archiven, einige 500 Blatt aus den schweizerischen Archiven, auch mit Rudolf Hess, der hatte unzählige Abschiedsbriefe geschrieben seiner Familie. Wenn man 47 Jahre lang in Einzelhaft bleibt, in Gefangenschaft, dann schreibt man ja Abschiedsbriefe, man hat sonst wenig zu tun. Die Engländer haben den Brief nie bekannt gegeben, die haben nicht einmal ein Datum bekannt gegeben auf den Brief. Ich bin persönlich überzeugt davon, Rudolf Hess ist ums Leben gebracht worden. Ich kann nicht sagen, da muss man nur spekulieren, ob das als Akt der Gnade war oder ob das ein Akt der Rache, der Vergeltung war. Ich weiß nicht, irgendein amerikanischer Soldat hat das bestimmt gemacht. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Wir werden wahrscheinlich nochmals 50 Jahre warten müssen. Das, was man über Rudolf Hess als Mensch sagen kann, ist ein guter Deutscher, ein guter Familienvater, ein konsequenter, eiserner Mann, stur, etwas exzentrisch, vielleicht etwas von Genie, ein Mann, der weit in die Zukunft blicken konnte. Schon im Jahr 1920 hat er das Schicksal Deutschlands erkannt. Als ich mich vor wenigen Wochen begab zum Gutshof Hart Schimmelshof in Bayern, wo die Familie Haushofer noch lebt, wo der Bruder von Albrecht Haushofer, der am 23. April 1945 von der Gestapo ermordet wurde in Berlin, der Bruder lebt noch, Heinz Haushofer, da zeigte mir der Haushofer das Gästebuch der Familie Haushofer. Da hatte Rudolf Hess in seiner eigenen Handschrift, die immer konsequent die gleiche geblieben ist, von 1920 bis 1950. Die Handschrift ist immer die gleiche geblieben. Da hat Rudolf Hess in den Tagen von Spa 1920 folgende Eintragung gemacht im Gästebuch der Familie Haushofer. Im Osten Befreier, im Westen Befreier, immer in Anführungszeichen. Unter dem eigenen Volk Befreier. Mögen wir noch jung und tatkräftig sein an dem Tage, dass Deutschland sich von seinen Befreiern wieder befreit. So schreibt Rudolf Hess. Meine Damen und Herren, ich habe einen großen Vortrag gehalten, eine große Rede gehalten, zwei Tage vor dem Abgang von Rudolf Hess am 15. August in Passau in Bayern. Da war eine große Versammlung, 5, 6, 7, vielleicht 8.000 Menschen in der großen Nibelungenhalle. Da habe ich den Vortrag über Rudolf Hess gehalten und geendet, wie so oft in Deutschland, mit den Wörtern, die Feldmarschall von Manstein verwendet hat, als er einen Funkspruch sendete an den Feldmarschall Paulus mit der eingekesselten 6. Armee in Stalingrad. Und Manstein draußen schickte an Paulus den Funkspruch, wir werden sie heraushauen, wenn es uns gelingt. Wir werden sie heraushauen. Da habe ich auch überall in Deutschland gesagt, vielleicht wird es uns auch gelingen, irgendwie mit irgendwelchen Methoden auch den Rudolf Hess herauszuhauen. Aber in Passau habe ich sagen müssen, es wird uns wahrscheinlich nicht mehr gelingen, den alten Mann herauszuhauen, denn auch trotz Glasnost ist Rudolf Hess drin geblieben. Das war vielleicht sein letzter Verdienst, dass Rudolf Hess nachgewiesen hat, dass Glasnost auch nur eine erneute russische Heuchelei ist. Denn wenn man tatsächlich Glasnost hat, die Offenheit, dann wird man ein 93-jähriger alter Greis auch freilassen. Und nicht mal Herr Gorbatschow wollte das machen, also das war der letzte Verdienst von Herrn Hess. Herr Hess könnten wir also nicht mehr freikämpfen oder heraushauen. Aber die Freiheit wird er doch erringen, habe ich damals zwei Tage vor seinem Tod gesagt. Denn der Tod wird ihn die letzte Freiheit bringen. Die letzte Erlösung. Und das wird für Rudolf Hess den Endsieg sein. Er wird das als seinen eigenen Sieg betrachten können, denn er wird doch gesiegt haben, dass er dort mit dieser eisernen Konsequenz bis zum letzten Augenblick geblieben ist. Und als die Nachricht von seinem Tod kam nach London zwei Tage später, da habe ich dann sofort den Wink gegeben an meinen Verlag, jetzt veröffentlichen wir die ganze wahre Geschichte über das, was wir Engländer an Rudolf Hess getan haben in den 5 Jahren in der englischen Gefangenschaft. Auf diese Weise wird man dann erkennen, dass Rudolf Hess tatsächlich ein Märtyrer gewesen ist, ein Märtyrer des Friedens. Danke. Kann ich aus diesem Buch ein Lieblingszitat von Rudolf Hess zitieren? Das war sein Lieblingszitat, hat er immer wieder gebracht in seinen privaten Briefen. Nur ein paar Zeilen lang. Das Höchste, so schreibt Schopenhauer, das Höchste, was einem der Mensch verlangen kann, ist ein heroischer Lebenslauf. Einen solchen führt der, welcher in irgendeiner Art oder Angelegenheit für das allen zugutekommende mit übergroßen Schwierigkeiten kämpft und am Ende siegt, dabei schlecht oder gar nicht belohnt wird.